Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. MECFS. Nochmal, MECFS, ich will es auch korrekt sagen. Hinter dieser Buchstabenkombination verbirgt sich ein Krankheitsbild, unter dem viele Menschen in Deutschland leiden. Myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom und schwierige Wörter heute Morgen. Etwa 10% der Long-Covid-Patientinnen und Patienten sind davon betroffen. Oft sind sie zu schwach, einfachste Alltagstätigkeiten durchzuführen. Ein Medikament für das Leiden gibt es bisher nicht. Carmen Scheibenbogen möchte das ändern. Sie ist die Leiterin des Fatigue-Zentrums an der Berliner Charité und heute mein Gast. Guten Morgen, Frau Professor Scheibenbogen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ich habe gerade gesagt, viele Menschen. Gibt es da belastbare Zahlen? Und vor allen Dingen wahrscheinlich ist auch interessant, wie sie sich verändert haben. Also wir sprechen ja immer von vor der Pandemie und nach der Pandemie.
Ja, es gibt inzwischen relativ klare Zahlen. Es gibt solche großen bevölkerungsbasierten Studien. Da hat man also viele Menschen verfolgt, die Covid hatten und wie es ihnen danach ging. Und die kommen zum Beispiel aus England. Und da weiß man, dass in der Zeit, als noch keine Impfung gab, da haben etwa 10% aller, die Covid hatten, anhaltende Symptome gehabt nach der Infektion. Und nach der Impfung haben sich die Zahlen etwa halbiert, aber es ist auch heute noch so, dass Menschen, auch wenn sie mehrfach geimpft sind und Covid bekommen, im Anschluss Long-Covid entwickeln können.
Das heißt also, wir sprechen von Hunderttausenden von Menschen.
Ja, man geht momentan davon aus, dass wir in Deutschland etwa 1 Million haben, die an Long-Covid erkrankt sind. Das können aber auch noch deutlich mehr sein. Also wir haben in Deutschland keine systematische Erfassung. Und wir wissen, dass natürlich viele auch besser werden. Also wir wissen, dass etwa die Hälfte in den ersten 3 Monaten dann auch ausheilt, aber dass auch viele anhaltend krank bleiben. Und noch in Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben, dieses chronische Fatigue-Syndrom, MECFS, das ist eine sehr schwere Form von Long-Covid, aber das betrifft erfreulicherweise nicht alle. Das sind etwa 10-20% aller Long-Covid-Patienten. Wir haben aber auch Patienten, die haben andere Erkrankungen oder auch andere sogenannte Syndrome, also verschiedene Symptome, die aber nicht in diese Kategorie MECFS fallen.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist Carmen Scheibenbogen, Leiterin des Fatigue-Zentrums der Charité. Fatigue, das würde man jetzt erstmal mit Ermüdung, Erschöpfung übersetzen. Das wird diesem Krankheitsbild aber eigentlich nicht gerecht. Unter was für Symptomen leiden Ihre Patientinnen und Patienten?
Ja, Fatigue ist die krankhafte Erschöpfung. Und der Begriff wird aber leider oft synonym gesetzt mit müde und erschöpft, was wir alle mal sind. Und die Menschen, die an MECFS erkrankt sind, auch die werden oft auf Müdigkeit reduziert. Unglücklicherweise wird das Krankheitsbild ja im Deutschen auch teilweise chronisches Müdigkeitssyndrom bezeichnet. Aber es ist eine sehr komplexe Erkrankung. Und das Hauptproblem ist eigentlich diese schwere Belastungsintoleranz. Das heißt, dass so alltägliche Dinge wie vielleicht Haushalt oder ein Gespräch schon dazu führen können, dass es einem schlechter geht und oft tagelang schlechter. Und das macht diese Erkrankung auch so schwer greifbar und behandelbar. Und es gehören immer dazu auch schwere Konzentrationsstörungen. Die Patienten beschreiben das als Gehirnnebel, dass sie sich oft auch gar nicht erinnern können, was sie jetzt gefrühstückt haben. Und es gehören immer auch Schmerzen dazu. Also viele leiden auch an ständigen Kopfschmerzen, an Muskelschmerzen. Es kommen viele weitere Symptome dazu. Auch ganz typisch ist, dass man seinen Kreislauf nicht mehr richtig steuert, dass man also nicht mehr stehen kann, weil einem schwindelig wird, weil nicht genug Blut im Kopf ankommt. Und das belastet einen in der Regel so sehr, dass man auch seinen Alltag gar nicht mehr gestalten kann. Also viele Patienten müssen den ganzen Tag liegen.
Na, vor allen Dingen, wenn Sie auch sagen, Sie wissen gar nicht, also die Patientinnen und Patienten, was das jetzt wieder einen neuen Crash auslösen könnte. Ne? Also wenn es reicht, keine Ahnung, dass man einem Gespräch folgt und die Stimme zu laut ist, dann ist das ja wie so ein Damoklesschwert, was die ganze Zeit über einem schwebt. Ne?
Genau, das ist besonders schwierig in der Anfangszeit der Erkrankung, wenn man erstmal gar nicht weiß, was mit einem los ist. Und wenn einem vielleicht auch die Ärzte erstmal gar nicht sagen können, was los ist. und man dann auch immer so von einem Crash in den nächsten geht. Und gerade in dieser Anfangsphase ist es ganz wichtig, dass man dieses sogenannte Pacing anwendet, dass man nämlich erstmal seinem Körper wirklich die Ruhe gibt, die er braucht und ihn nicht überlastet. Und das muss man aber lernen. Das ist nicht intuitiv, weil ja oft die Verschlechterung zeitversetzt kommt. Man muss also wirklich Anleitung auch bekommen, wie geht man damit um, dass man entweder das über ein Tagebuch sich mal wirklich erarbeitet, wie viel kann ich im Moment noch. Man kann auch mit einer Pulsuhr arbeiten. Und aber diese Konzepte, dafür bedarf es eben auch Ärzte, die Erfahrung haben mit der Erkrankung. Und da haben wir in der Pandemie leider viele zu wenige.
Wenn Sie das gerade ansprechen, oft haben ja Patientinnen und Patienten das Problem gehabt, gar nicht richtig ernst genommen zu werden. Was berichten da die Menschen, die Ihnen begegnen in Ihrer Sprechstunde?
Ja, das ist leider auch jetzt im Jahr 4 der Pandemie noch so, dass es nach wie vor viele Ärzte auch gibt, die das Krankheitsbild nicht gut kennen oder die es eher einordnen als eine psychische oder psychosomatische Erkrankung, letztendlich eine Folge der Pandemiesituation. Gerade Frauen, die dann diese Doppelbelastung hatten, im Homeoffice gearbeitet und die Kinder auch noch mit Schulmaterial zu versorgen. Also das war dann sicher auch mit ein Grund, warum gerade Frauen nicht ernst genommen wurden, die dann gesagt haben, ich erhole mich nicht mehr, ich kann nicht mehr.
Und da wurde gesagt, du bist ja, halt so ein bisschen überarbeitet, genau, im Prinzip.
Und das Krankheitsbild ist ja jetzt auch nicht so, dass man das so ganz einfach erfassen kann. Also ich kann jetzt nicht direkt, was weiß ich, einen erhöhten Blutwert messen oder dass jetzt der Blutdruck zu hoch ist oder so. Man muss auch schon wissen, wonach man schauen muss. Also das Erste ist, man muss diese Krankheitsbilder kennen, um das dann auch richtig einordnen zu können. Und da haben eben viele das Problem, dass sie an einen Arzt geraten, der das Krankheitsbild gar nicht kennt.
Wonach schauen Sie denn? Also vielleicht können Sie erklären, was geht da im Körper vor? Was macht dem Körper zu schaffen?
Also es ist ein relativ komplexes Krankheitsbild, sowohl ME-CFS als auch Long-Covid. Long-Covid ist letztendlich noch breiter von den Krankheitsmechanismen und auch wie es sich äußert. Aber so das Wichtigste ist, dass nach schweren Infektionen das Immunsystem bei manchen Menschen nicht so schnell wieder zur Ruhe kommt. Und das Immunsystem, das steuert viele andere Körperfunktionen. Das Immunsystem steuert zum Beispiel auch die ganzen unbewussten Körperfunktionen. Also dass wir atmen, dass unser Herz schlägt, dass wir unser Blut anpassen. Und wenn das aus dem Takt gerät, dann funktioniert vieles nicht mal richtig. Da sind wir im schlechtesten Fall schwer krank. Wir können nicht mal mehr aufstehen. Und man weiß, dass das bei ME-CFS wesentlicher Krankheitsmechanismus ist und dass das auch bei vielen Menschen jetzt nach Long-Covid Ursache der Symptome ist.
Und diese Erkrankung, wenn Sie Long-Covid ansprechen, tritt ja nicht erst seit Covid auf. Also Sie forschen seit 15 Jahren, glaube ich, dazu. Welche Spur verfolgen Sie da? Also was sind da die Faktoren, die diese Krankheit auslösen, auch schon vor Covid ausgelöst haben?
Also es sind letztendlich schwere Infektionen. Das ist nicht das eine Virus. Es ist weder SARS-CoV-2 noch EBV, was so ein häufiger Auslöser auch ist.
Das Epstein-Barr-Virus.
Sondern wir wissen, dass unterschiedliche Infektionen dieses Krankheitsbild auslösen können. Und wir haben uns in den letzten 10 Jahren auch relativ intensiv schon damit beschäftigt, was sind die Krankheitsmechanismen von ME-CFS. Und wir sehen, dass wir jetzt davon einiges auch nach Covid so wiedersehen. Und das Hauptproblem ist diese anhaltende Aktivierung des Immunsystems in der ersten Phase der Erkrankung mit Entzündung. Und dann bilden sich später auch sogenannte Autoantikörper. Das heißt, das sind Antikörper, die zunächst mal gegen das Virus reagieren, aber die dann auch so ein bisschen falsch binden können und auch Körperfunktionen stören können oder Entzündungen auslösen können.
Also es sind nicht die Viren, die den Stress bereiten, sondern letztlich das eigene Immunsystem. Aber gibt es da Risikofaktoren, die Sie identifizieren konnten? Weil Sie haben gesagt, 10% sind betroffen und die anderen überstehen diese Infektion ja dann erstmal spurlos.
Genau, wir kennen inzwischen auch eine ganze Reihe von Risikofaktoren. Wir wissen, dass Frauen doppelt so häufig betroffen sind. Und das hat auch damit zu tun, dass Frauen ein aktiveres Immunsystem haben. Wir wissen, dass auch Menschen häufiger betroffen sind, die in ihrer Familie Autoimmunerkrankungen haben. Wir wissen also, dass das oft in den Genen liegt, dass man ein besonders aktives Immunsystem hat. Und dann sehen wir auch bestimmte immunologische Veränderungen, die auch mit einem erhöhten Risiko einhergehen. Wenn man zum Beispiel einen Immundefekt hat, dass man mit einer Infektion nicht so schnell wieder fertig wird, dann hat man auch ein erhöhtes Risiko, Long-Covid oder ME-CFS zu entwickeln.
Woran lag es denn eigentlich, dass diese Erkrankung lange nicht ernst genommen wurde? Also Sie haben ja gerade gesagt oder wir haben ja gerade beschrieben, es gibt nach wie vor Ärztinnen und Ärzte, die sagen, ja, da ist halt jemand irgendwie so ein bisschen gestresst. Aber das zieht sich ja durch, ne?
Ja, ich denke, das hat zwei Gründe. Zum einen ist es natürlich eine relativ komplexe Erkrankung, die sich einem auch nicht so leicht erschließt. Und zum anderen wurde diese Erkrankung auch lange Zeit eingeordnet als eine psychische Erkrankung, psychosomatische Erkrankung. Wenn man zurückblickt in die 50er Jahre, dann gab es in England auch mehrere Polioausbrüche. Und in Folge sind auch viele Menschen anhaltend erkrankt an Symptomen, die wir heute von Long-Covid kennen oder ME-CFS. Da hat sich auch dieser Begriff ME, myalgische Enzephalomyelitis, geprägt, den die WHO auch in den 60er Jahren schon aufgenommen hat, in ICD-Code. Aber gerade in London sehr renommierte Psychiater, die dann die Erkrankung auch als eine psychische Erkrankung im Sinne einer Massenhysterie eingeordnet haben und das auch damit begründet haben, dass überwiegend Frauen erkranken. Und diese Konzepte haben sich leider bis heute gehalten.
Wie war denn eigentlich Ihr erster Kontakt mit der Krankheit? Ich habe vorhin erzählt, seit 15 Jahren beschäftigen Sie sich damit. Wie war da Ihr Zugang?
Nun, ich habe die Immundefektambulanz vor 15 Jahren übernommen. Wir beschäftigen uns damit Menschen, die an häufigen Infektionen leiden oder schwere Infektionen haben. Und es gab eben auch diese Sprechstunde für ME-CFS, das ja auch durch Infektionen ausgelöst wird. Und ich muss sagen, ich kannte bis zu dem Zeitpunkt die Erkrankung auch kaum. Ich wusste, das hat irgendwas mit dem Epstein-Barr-Virus zu tun. Und ich hatte auch mitgenommen, das sind schwierige Patienten. Und dann zu sehen, dass das eine Erkrankung ist, die so schwer verläuft, viele junge Menschen betrifft, so häufig ist, und dass wir noch überhaupt keine vernünftigen Konzepte haben, wie man diese Erkrankung behandeln kann, das hat mich doch sehr überrascht. Ich kam ja aus der Hämato-Onkologie, das ist meine Ausbildung und dort sind wir...
Da geht es um Tumorerkrankungen.
Genau, da geht es um Tumorerkrankungen. Und dort sind wir ja wissenschaftlich heute so weit, dass wir die Erkrankungen alle sehr gut einordnen können und dass wir ganz viele unterschiedliche Medikamente haben, um gezielt zu behandeln.
Wie ist denn der aktuelle Stand? Also Sie haben gesagt, es gab lange keine vernünftigen Strategien, um Patientinnen und Patienten zu behandeln. Wie versorgen Sie diese Menschen heute?
Also viele Konzepte mussten wir uns in der Tat auch selbst erarbeiten. Und wir können ME-CFS bis heute nur auf Grundlage der Symptome behandeln. Das heißt, wir können oft nur lindern. Wir können manche Dinge relativ gut behandeln. Die Patienten haben oft auch schwere Schlafstörungen, Schmerzen, Kreislaufprobleme. Da können wir helfen. Aber wir können die Ursache der Erkrankung bis heute nicht behandeln. Das heißt, die meisten bleiben anhaltend krank. Und wir bräuchten also Medikamente, mit denen man die Erkrankung heilen kann, so wie wir das bei den meisten anderen Erkrankungen ja heute haben.
Sie forschen ja auch an Medikamenten. Da ist natürlich jetzt vielleicht eine ganz banale Frage, wie weit sind Sie da?
Ja, also wir haben auch schon vor, das sind schon fast 8 Jahre, haben wir versucht, erste Therapiestudien zu beginnen, was extrem schwierig war, weil ich habe mit vielen Vertretern der pharmazeutischen Industrie gesprochen und denen war die Erkrankung allen viel zu unklar und deswegen waren die auch nicht bereit, klinische Studien zu fördern. Das ist ja auch sehr aufwendig, kostet viel Geld. Und wir haben also dann in Eigeninitiative kleine Studien gemacht, das war vor der Pandemie schon, immer mit dem Ziel, sogenannte Autoantikörper aus dem Blut zu entfernen und erstmal zu verstehen, ob wir da richtig liegen mit unserem Konzept und ob es den Patienten dann besser geht. Und das haben wir auch gesehen in kleinen Studien. Wir haben da unterschiedliche Verfahren getestet. Also einmal haben wir Antikörper aus dem Blut entfernt, rausgewaschen. So eine Technik, die nennt sich Immunadsorption. Auf der Grundlage dieser Studie werden heute auch viele Patienten mit Long-Covid so behandelt. Und das andere, was wir gemacht haben, ist, wir haben Immunglobuline gegeben von gesunden Menschen. Auch das ist ein Verfahren, mit dem man Autoimmunerkrankungen behandeln kann. Und wir haben in beiden Studien gesehen, dass wir damit auch Patienten helfen können. Allerdings hatten wir selbst nicht die Mittel, um das so weiterzuentwickeln, dass man damit dann auch eine Zulassung bekommt, dass das also dann auch eine Behandlung ist, die den Patienten zur Verfügung steht und die auch die Kassen übernehmen würden.
Hat sich denn da die Skepsis jetzt bei der Pharmaindustrie so ein bisschen geändert? Also wenn wir davon sprechen, dass Hunderttausende, Sie haben von 1 Million Menschen gesprochen, da müsste doch da eigentlich eine gewisse Bereitschaft sein, weil man denkt, ja, da können wir Geld verdienen.
Ja, die sind leider immer noch sehr zurückhaltend. Also ich hatte viel mehr Engagement erwartet. Und jetzt war es zumindest im letzten Jahr so, dass zum Beispiel in den USA große Fördersummen bereitgestellt wurden, auch für die Entwicklung von Medikamenten, und dass da auch eine Reihe von Industriepartnern jetzt bereit sind, klinische Studien mitzuentwickeln. In Deutschland haben wir bislang nur eine Kooperation mit der Firma Bayer. Da haben wir eine Studie vorbereitet. Auch das hat leider viel, viel zu lange gedauert. Über ein Jahr. Wir haben ja heutzutage so hohe Auflagen, was diese ganze Bürokratie, Datenschutz angeht. Aber mit dieser Studie werden wir also jetzt beginnen. Das ist ein Medikament, was die Durchblutung verbessert, was nach Covid ja auch ein großes Problem ist. Und wir machen schon eine Studie mit Immunadsorption. Wir machen das also jetzt bei Menschen, die nach Covid an dem ICFS erkrankt sind. Dieser Studie wird dann eine große Studie folgen, wo man auch einen Kontrollarm hat. Und wir haben dafür auch eine Förderung bekommen, eine erste Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Allerdings ich glaube 10 Millionen Euro,
genau,
oder?
Was sich erstmal viel anhört, aber auf der anderen Seite auch nicht so viel ist, weil wir natürlich bei diesen komplexen Erkrankungen auch parallel Forschung machen. Das heißt, jeder Mensch, der bei uns eine Behandlung bekommt, der bekommt auch eine umfangreiche Biomarkeranalyse, dass wir genau verstehen, was ist die Ursache der Erkrankung. Wir wissen ja, nach Covid haben wir nicht nur Entzündung und Autoantikörper, wir haben auch gestörte Blutverteilung, wir haben teilweise noch Virusreste im Körper, wir haben kleine Gerinnsel. Also das gucken wir uns ganz genau und in die Tiefe an und auch weitere Parameter darüber hinaus. Wir machen auch eine sehr gute Bildgebung. Wir haben heutzutage so Techniken, funktionelles MRT, da kann man auch Veränderungen im Gehirn bei diesen Patienten gut nachweisen. Und wir messen die Gefäße. Und das ist quasi unsere Forschungsplattform. Und das begleiten wir mit dieser klinischen Studienplattform. Und da können wir jetzt mit diesem Geld die ersten 4 Studien machen. Aber schon da haben wir das Problem, die Förderung ist erstmal nur für 2023. Das reicht natürlich nicht aus. Wahrscheinlich noch nicht mal, um all diese Studien schon abzuschließen und auszuwerten, und schon gar nicht für weitere Medikamente. Wir müssen viele weitere Medikamente testen.
Also nach wie vor ein dickes Brett, was gebohrt werden muss. Manche haben natürlich auch die Hoffnung, und Sie haben das ja auch beschrieben, dass sich das Immunsystem vielleicht auch von selbst wieder beruhigt dann irgendwann. Wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit?
Ja doch, das ist so. Also ich beruhige auch immer jeden, der nach 4 Wochen noch Symptome hat. Die Chance, dass das in den ersten Monaten zur Ruhe kommt, ist ja groß. Also ungefähr bei der Hälfte der Menschen bessert sich das und heilt aus innerhalb der ersten 3 bis 4 Monate. Aber wir haben auch gelernt, dass diejenigen, die schwerer krank sind nach einem halben Jahr, dass die meisten auch nach 2 Jahren noch anhaltend krank sind.
Wenn wir mal in Ihre persönliche Geschichte zurückschauen, wie früh hat sich denn eigentlich der Berufswunsch Medizin bei Ihnen rauskristallisiert?
Nun, wenn ich mich zurückerinnere, hat mich als Kind schon so die Natur fasziniert und Naturwissenschaften und so diese Frage, wie entsteht überhaupt Leben, ist ja auch sehr faszinierend, wie so aus toter Materie das Ganze entsteht, was wir heute so als selbstverständlich wahrnehmen. Und dann war mein Berufswunsch auch entweder Naturwissenschaften zu studieren oder Medizin. Ich habe mich dann für Medizin entschieden, und mich hat dann auch im Studium gerade die Immunologie fasziniert. Das ist ja auch so ein ganz komplexes System.
Und was eigentlich ungewöhnlich ist, weil es gibt ja keine klassische Facharztausbildung erstmal zur Immunologe, ne?
Genau, also wenn man als Medizinerin Immunologie machen möchte, dann kann man das nur in Fächern machen, wie zum Beispiel Rheumatologie, wo viel auch Immunologiewissenschaften Thema sind, oder Hämato-Onkologie. Ich habe mich also entschieden zu einer Ausbildung in Hämato-Onkologie. Dann beschäftigt man sich mit Bluterkrankungen, aber auch Krebserkrankungen. Und habe dann aber früh als Forschungsrichtung wieder die Tumorimmunologie gewählt und habe mich dann viele Jahre beschäftigt, erstmal mit der Entwicklung von Impfstoffen gegen Krebs.
Wenn ich noch mal kurz zurückgucken darf, also diese Begeisterung für Naturwissenschaften, die Sie gerade beschrieben haben, woher kam die? Gab es bei Ihnen zu Hause da auch einen besonderen Zugang?
Eigentlich nicht. Mein Vater war bei der Bundeswehr. Das heißt, wir sind viel umgezogen und vielleicht auch doch. Ich denke, mein Vater hat das auch geteilt und man wird natürlich als Kind dann dorthin geführt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich familiär vorbelastet war.
Okay. Sie haben gerade geschrieben, also oder beschrieben Immunologie, Ihr Interesse. War da auch schon gleich klar, dass Sie tatsächlich mal forschen möchten? Oder hatten Sie auch ganz andere Vorstellungen, wie Sie als Medizinerin tätig sein wollen?
Na, ich hatte mir immer gewünscht, dass ich das verbinden könnte. Dass ich also forschen kann und aber quasi sehr nah forschen kann an den Dingen, die man auch umsetzen kann. Zum Beispiel in Behandlungen. Und wir haben diesen Weg in der Medizin ja auch, so die sogenannte translationale Medizin. Das es hat heute ja auch mehr Infrastruktur als früher. Also heute kann man jetzt zum Beispiel an der Charité wirklich eine Ausbildung auch machen als Clinical Scientist, als medizinischer Wissenschaftler. Das ist natürlich nicht so einfach. Das ist natürlich auch sehr arbeitsintensiv, weil so eine Facharztausbildung, das ist schon eine Herausforderung. Und dann gleichzeitig auch noch zu forschen, da habe ich auch Glück gehabt, dass die Umstände gut waren, dass das möglich war. Und insbesondere an der Charité haben wir dafür natürlich auch gute Möglichkeiten.
Wie sieht das denn heute bei Ihnen konkret aus? Also wie oft können Sie sich mit konkreten Fällen beschäftigen und wie viel Raum nimmt die Forschung ein?
Also ich habe am einen Tag in der Woche, das ist mein Ambulanztag, da habe ich Sprechstunde. Da sehe ich auch Patienten. Das ist auch wichtig, weil man die Krankheitsbilder, über die man forscht, auch gut kennen sollte, gerade wenn es so um neue Erkrankungen geht, dass man auch von seinen Patienten lernt und auf der Grundlage auch Konzepte macht. Aber an vier Tagen in der Woche beschäftige ich mich mit den unterschiedlichsten Dingen. Zum einen leite ich momentan auch das Institut. Das ist natürlich auch viel organisatorische Aufgabe. Ich mache auch Lehre, das heißt im Semester halte ich Vorlesungen, mache Seminare. Und dann ist die Forschung auch Teil meiner Arbeit. Und da habe ich in den letzten Jahren auch mehrere größere Projekte begonnen. Das sind sogenannte Verbundprojekte, an denen also eine ganze Reihe von Ärzten und Wissenschaftlern mitarbeiten. Eines auch zur Erforschung der Erkrankung ME/CFS. Da sind also fünf andere Gruppen, die mit uns gemeinsam arbeiten. Dann hatten wir ja schon angesprochen, haben wir das Geld bekommen, um die klinischen Studien zu beginnen und diese Forschungsplattform für Post-Covid aufzubauen. Und dann habe ich noch ein Forschungsprojekt, da geht es um Versorgungsforschung. Da geht es also um die Frage, wie kann man Menschen mit ME/CFS am besten helfen? Wie kann man früh nach der Erkrankung eine gute Diagnostik machen? Und wie kann man diese ganzen Symptombehandlungen dann auch effizient umsetzen? Da arbeiten wir mit einer Reha-Klinik zusammen.
Wenn ich Ihre Aufzählung höre, da schwirrt mir allein schon der Kopf, wenn ich sehe, was Sie alles zu tun haben. Hat Ihr Alltag da mehr als 24 Stunden oder wie schaffen Sie das?
Ja, ich muss auch meine 8 Stunden schlafen, aber es ist schon so, dass seit der Pandemie das keine 40-Stunden-Woche mehr ist. Und das ist etwas, was natürlich, sagen wir mal, oft auch dadurch bedingt ist, dass die Not so groß ist, dass man also mitbekommt, wie verzweifelt die Patienten sind. Und da kann man nicht wegschauen. Und da haben wir natürlich auch versucht, so Strukturen aufzubauen. Wir können ja nun nicht allen Patienten bei uns in der Sprechstunde einen Termin geben, aber wir haben versucht, Strukturen aufzubauen, wo wir den Ärzten und Patienten einfach auch Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Wir haben viele Artikel geschrieben, wir machen viele Fortbildungen, wir haben eine Webseite und denke, darüber können wir am besten auch helfen.
Sie sind seit 15 Jahren jetzt Professorin an der Charité und wir sprechen oft mal darüber, dass es Frauen im Wissenschaftsbetrieb, aber auch in der Medizin schwerer haben, weil der eben dieser Betrieb sehr männlich dominiert ist. Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ja, also das war in meiner Generation sicher noch so. Da waren Frauen einfach noch nicht gleichberechtigt, selbst wenn das auf dem Papier stand und auch gerade in der Medizin nicht so. Und da musste man als Frau oftmals schon etwas durchsetzungsstärker sein und auch wirklich wissen, was man will. Und dann natürlich auch das Problem, wie bekommt man das unter einen Hut, wenn man auch eine Familie haben möchte. Ich habe das Glück gehabt, dass ich hier an der Charité ideale Bedingungen vorgefunden habe. Wir hatten also eine Kita.
Sie haben zwei Söhne, muss
genau,
man
sagen. Genau, ich habe zwei Söhne, die inzwischen erwachsen sind, die auch in Berlin leben. Das ist auch sehr schön, mit denen verstehe ich mich auch wirklich gut bis heute. Und was das aber möglich gemacht hat, dass ich eben auch gleichzeitig immer voll arbeiten konnte, war, dass ich von Anbeginn auch diese Kinder in der Kita unterbringen konnte. Die waren also schon ganz klein da, aber ich war auch vor Ort, also konnte dann auch mal gerufen werden, wenn was ist, und habe die dann nach der Arbeit auch abgeholt. Und das sind genau die Infrastrukturen, die man als Familie auch braucht, damit beide auch voll berufstätig sein können. Und das ist auch schwer zu verstehen, warum es solche Strukturen bis heute nicht gibt.
Also auch als Appell an andere Institutionen und Kliniken, das zu ermöglichen, um natürlich dann auch Potenziale auszuschöpfen. Ne?
Genau, also wir haben ja eigentlich eher die Situation, dass es wieder schlechter geworden ist. Ich sehe das ja von meinen Mitarbeitern mit Familie, die oftmals gar keinen Kita-Platz so schnell bekommen und dann ist der am anderen Ende der Stadt.
Gibt es den Kita-Platz nicht mehr über die Charité jetzt?
Es gibt noch Kita-Platz über die Charité, aber das ist auch nicht ausreichend für alle Mitarbeiter.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist Carmen Scheibenbogen. Sie leitet das Fatigue-Zentrum der Charité, ist in verschiedenen Forschungsprojekten eingebunden, betreut eine Studie zur Entwicklung von Therapien von MECFS. Und mit dieser Arbeit, Sie haben es gerade beschrieben, wie viele Menschen sich an Sie wenden, auch in Ihre Sprechstunde wollen, ist natürlich viel Hoffnung verbunden. Das muss doch auch ein ziemlicher Druck sein, oder? Oder halten Sie den von sich fern?
Es ist zumindest eine große Verantwortung und was ich dadurch versuche auch zu lösen, indem wir eben Strukturen auch aufgebaut haben, um möglichst vielen zu helfen. Wir können ja nicht momentan selbst die Berliner Patienten alle bei uns sehen. Also wir haben auch hier jetzt lange Wartezeiten infolge der Pandemie. Und deswegen bin ich in den letzten Jahren auch mehr in die Öffentlichkeit gegangen und habe auch mit vielen Politikern gesprochen, um einfach auch die Strukturen, die Versorgungsstrukturen zu verbessern, aber auch die Akzeptanz dieser Erkrankung.
Aber ich meine auch, Sie sind mit so viel Verzweiflung konfrontiert und man versucht ja natürlich, und als Medizinerin, Mediziner ist man ja meistens eher ein empathischer Mensch, sollte es zumindest sein, allen gerecht zu werden. Das kann einen doch auch aufreiben.
Ja, das ist sicher so und ich bin da auch absolut empfänglich für und das ist mir auch sehr wichtig zu helfen. Aber man darf sich da natürlich auch nicht aufreiben lassen, weil dann funktioniere ich ja auch nicht mehr richtig. Und ich versuche das halt so umzusetzen, dass ich versuche, möglichst vielen zu helfen. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Situationen, wo man auch sich ärgert bis verzweifelt ist, dass es teilweise auch so schlecht läuft und dass auch, wenn man Geschichten hört von Patienten, was die erlebt haben, dass so etwas sein muss.
Viele, die zu Corona arbeiten und den Folgen, die haben ja auch immer wieder mit Anfeindungen zu tun. Es gibt ja auch nach wie vor Menschen, die die Existenz der Krankheit in Frage stellen. Begegnet Ihnen das auch direkt?
Ja. Also das hört man auch. Ich meine, wenn man auf Twitter unterwegs ist, da gibt es natürlich vieles, was auch sehr teilweise primitiv ist und auch viele Aggressionen. Ich glaube, das muss man ausblenden. Aber was leider eben auch so ist, ist, dass auch selbst unter Medizinern es Anfeindungen gibt, die mir also auch vorwerfen, ich würde das einseitig sehen und die dann versuchen mit solchen Sprüchen wie ich nehme den Patienten ihr Recht auf Erschöpfung oder ich starre nur auf Laborwerte, auch versuchen, das, was wir machen, zu diskreditieren und andere Konzepte dann favorisieren, wie zum Beispiel, dass das eben alles psychisch Erkrankte sind. Und das ärgert mich so, weil ich denke auch, wir sind ja in der Medizin und das ist eine Wissenschaft und natürlich kann man sich da auch wissenschaftlich auseinandersetzen. Das ist ja auch Teil der Wissenschaft. Aber das muss immer sachlich bleiben. Und das muss immer auf dem Boden von Daten und Evidenzen sein.
Für viele ist natürlich auch in der Wahrnehmung Corona kein großes Ding einfach mehr. Ne? Man hat sich irgendwie dran gewöhnt. Die Fallzahlen werden auch gar nicht mehr so veröffentlicht und publiziert. Droht damit auch so ein bisschen Long-Covid aus dem Blick einer breiten Öffentlichkeit zu rutschen?
Na, ich würde eher sagen, Long-Covid war eigentlich in den Pandemiejahren gar nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Es ging doch immer um Akut-Covid, um Inzidenzen, um Impfungen. Und dass Long-Covid so ein großes Problem ist, das ist in der Öffentlichkeit, glaube ich, bei vielen bis heute nicht angekommen. Auch bei Ärzten nicht angekommen, auch in der Politik lange nicht angekommen. In der Politik ist es allerdings so, dass es gab ja eine Bundestagsdebatte Anfang des Jahres, dass ich da jetzt auch viel eingeladen werde und mit vielen auch im Gespräch bin. Und was aber noch passieren muss, ist, wir brauchen einfach auch viel mehr Förderung. Wir brauchen sowohl Förderung für bessere Versorgungsstrukturen als auch für mehr Erforschung und klinische Studien. Und was da bislang an Förderung gekommen ist, ist bei weitem nicht ausreichend.
Aber Sie haben nicht das Gefühl, dass das Problembewusstsein jetzt irgendwie sinkt, weil eben Covid in der öffentlichen Diskussion nicht mehr so ein großes Thema ist, jetzt andere große Themen sich da drüber geschoben haben?
Na, die Problembewusstsein für Covid an sich ist bei vielen jetzt nur noch gering. Ich glaube, vielen ist gar nicht mal klar, dass die Infektion natürlich immer noch da ist und man auch daran erkranken kann. Aber das Thema Long-Covid, ich habe den Eindruck, dass das eigentlich erst ein Thema ist, was jetzt in diesem Jahr auch vermehrt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und was ja jetzt auch viel durch die Presse geht. Und wir sitzen ja zum Beispiel heute auch hier und reden über dieses Thema.
Ja, und vor allen Dingen jeder kann natürlich auch immer wieder erkranken an Covid. Kann ich mich eigentlich zurücklehnen, wenn ich sage, ja, ich habe die erste Infektion ganz gut überstanden, dass mir sowas wie Long-Covid dann beim nächsten Mal auch nicht widerfahren wird?
Also Ihre Wahrscheinlichkeit ist sicher geringer. Sie haben jetzt auch Glück, Sie sind ein Mann, das heißt, das Risiko ist nicht so groß, wie wenn man eine Frau ist, aber es kann letztendlich auch jeden und auch heute noch treffen. Also wir haben auch Menschen, die dreimal geimpft sind und die schon einmal Covid hatten und die dann doch noch nach der erneuten Infektion an Long-Covid erkranken.
Aber irgendwas für mich tun kann ich da nicht, um das zu verhindern, außer natürlich in brisanten Situationen, sagen wir mal so, wenn es eng wird, eine Maske zu tragen. Oder gibt es auch, manche sagen ja auch, ich muss jetzt Vitamine nehmen, um mein Immunsystem irgendwie da besonders aufzustellen oder sowas?
Naja gut, Sie sollten schon sich ausgewogen gesund ernähren und so die üblichen Dinge, die wir alle wissen, die der Gesundheit gut tun. Dass man auch Sport macht und ausreichend Schlaf hat, das schützt sich ja auch davor, dass man überhaupt Infektionen bekommt oder schwerer erkrankt. Das Wichtigste überhaupt ist die Impfung, ja, auch wenn das oft so in Frage gestellt wird. Aber die Impfung schützt vor schwereren Verläufen an Covid und dadurch auch vor Long-Covid, wenn auch nicht 100%. Und natürlich ist auch nach wie vor es sinnvoll, eine FFP2-Maske zu tragen, wenn man in einer vollen U-Bahn ist. Also das sind so die ganz einfachen Dinge. Und was wir aber natürlich auch bräuchten, ist, wir müssten letztendlich auch Therapien entwickeln, um gerade bei Risikomenschen zu verhindern, dass sie Long-Covid bekommen, wenn sie erkranken.
Also Medikamente.
Und Medikamente, ja. Und eigentlich sind diese Medikamente schon da, aber man müsste in klinischen Studien auch prüfen, was wirksam ist. Und es ist zum Beispiel sinnvoll, dass man wahrscheinlich Risikopatienten mit einem Virusmedikament behandelt, um Long-Covid zu verhindern. Es gibt auch Daten, schon eine Studie, die haben junge Frauen behandelt mit einem Medikament, das man in der Behandlung des Diabetes, des Blutzuckers einsetzt, was auch die Entzündung bremst und haben gezeigt, dass das Risiko, Long-Covid zu entwickeln, sich halbiert, wenn man während der Infektion dieses Medikament Metformin einnimmt.
Deutschlandfunk Kultur, heute Vormittag war die Immunologin Carmen Scheibenbogen mein Gast und sie konnte Hoffnung machen, dass es gelingt, ein Medikament zu finden, das bei ME/CFS und Long-Covid hilft. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Erkrankung noch nicht immer richtig diagnostiziert wird. Es gibt auch noch nicht genügend Zentren, wie das der Charité, die Erkrankte versorgen. Und sie haben ja auch gesagt, sie können sich nicht um alle Patientinnen und Patienten kümmern. Gibt es denn trotzdem einen Rat, den Sie vielleicht haben, wie die an qualifizierte Hilfe kommen können?
Ja, also wir haben zum einen eine Webseite vom Charité-Fatigue-Zentrum. cfc.charité.de. Da stellen wir viel Informationen zur Verfügung für Betroffene, für Ärzte. Wir haben Fortbildungen, die man auch abrufen kann. Wir haben zum Beispiel einen Artikel, den wir als Betroffener runterladen können, wenn Sie vermuten, dass Sie Long-Covid oder ME-CFS haben und den Sie mit zu Ihrem Arzt nehmen können. Wir haben an der Charité auch aufgebaut das Post-Covid-Netzwerk, pcn.charité.de, mit 11 Spezialambulanzen, in dem wir uns um unterschiedliche Formen von Long-Covid kümmern. Und dann gibt es auch sehr aktive Selbsthilfegruppen, so Long-Covid-Deutschland. Auch die haben eine Webseite, wo sie viele Informationen finden, zum Beispiel auch die regionalen Ambulanzen für Long-Covid-Betroffene. Wir haben eine Selbsthilfegruppe für ME-CFS, Fatigatio möchte ich noch nennen, und auch die Deutsche Gesellschaft für ME-CFS, die sich vor allem auch um politische Belange der ME-CFS-Erkrankten einsetzt.
Und wie wichtig dieses Gefühl ist, dass einem geholfen wird, neben der ganzen Heftigkeit der Symptome. Darüber haben wir heute auch gesprochen. Carmen Scheibenbogen, vielen Dank, dass Sie sich trotz Ihrer vielen Arbeit, wir haben dann Eindruck davon bekommen, Zeit für uns genommen haben.
Sehr gerne.